Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Also jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt müsst ihr gut zuhören. Hätte die sonst ja nicht gemacht, aber jetzt bin ich beruhigt. Nein. So, jetzt klappt's. Ich habe mir ein bisschen schwer getan mit diesem Predigtermin heute. Ich gebe es ehrlich zu. Ich predige jetzt nicht so häufig hier vor den Erwachsenen. Ich bin ja öfters drüben, das fällt mir irgendwie etwas leichter. Aber sonst ist es immer so, ich weiß oft so Wochen im Voraus, so dieses irgendetwas beschäftigt mich, irgendetwas arbeitet in mir und das wird irgendwann mal was werden. Und diesmal habe ich gedacht, ach Gott, du sagst ja gar nichts. Du sagst einfach nichts. Das wird nichts. Ich habe mich am Donnerstag, Jens und ich, wir hatten ein Treffen und habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, ob es was wird. Und so dein Motto, mal kurz davor zu sagen, Jens, lass uns mal tauschen, ich will nicht. Gut, jetzt stehe ich hier. Es ist jetzt auch nicht, ich sage es nicht, damit ihr nachher sagt, oh, ist doch alles gut gewesen. Aber das war einfach so dieses, echt gerungen. Dann ist es ja so, der Egbert hat ja seine Predigtreihe angefangen mit Nachfolge. Jens ist ja da drauf aufgesprungen und hat auch gemacht und meinte so, ja, kannst du was über Nachfolge machen? Ich habe gedacht, oh, kannst mir viel erzählen, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe da nichts zu sagen. So ungefähr fühlte ich mich am Donnerstag noch. Aber trotzdem habe ich angefangen, so ein bisschen, ja, vielleicht denke ich drüber nach. Mittwochabend waren wir auch noch bei der Adonia-Konzert. Sehr schön. Also, wir haben eine tolle Jugendliche, das wissen wir sowieso, aber Mittwochabend konnte man das nochmal sehen. Einige von unseren Jugendlichen waren ja auch dabei. Ich finde, die machen das alles echt klasse. Genau, jedenfalls diese Adonia-Konzert, da ging es um Petrus. Und irgendwann mal war es für mich so klar, mein Ergebnis von dem Ganzen ist Nachfolge à la Petrus. Das ist jetzt, so habe ich das für mich genannt. Und das sind vier Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, wo ich sage, jo, da kann man von ihm was lernen. Und das Erste, was ich gedacht habe so mit Petrus, ist, dass in der Nachfolge geht es in erster Linie um Beziehung. Ich habe mir die Geschichten durchgelesen, wie Jesus Petrus ruft. Und zwei von den Evangelien, die sagen das ja ganz schlicht und irgendwie so in ein Vers ist das gesagt. Jesus kommt vorbei, er sieht die beiden da im Boot sitzen, folge mir nach. Und das war's. Und die stehen auf und lassen alles stehen und liegen und gehen einfach mit. Jesus sagt, folge mir nach und ich werde euch zu Menschenfischen machen. Und da kann man ja schnell sagen, aha, es geht doch um einen Auftrag. Wir sollen arbeiten. Aber ich denke, dass was Jesus betont, ist das Erste, komm und folge mir nach. Komm zu mir und ich will dir alles beibringen. Das ist jetzt vielleicht nicht die große Erkenntnis, das wisst ihr bestimmt schon alle. Ich finde, einiges ist echt durchgeklungen heute Morgen schon, dass Jesus Beziehung zu uns will. Das wissen wir. Wir sind nicht in erster Linie irgendwelche Arbeiter oder irgendwelche Leute, die nur für Gott Aufträge erfüllen sollen, sondern Gott ruft uns zu sich. Auch in der Lobpreiszeit heute Morgen. Ja, Gott will Beziehung zu uns haben. Gott will mit uns zusammen sein. Und auch wenn es nichts Neues ist, merke ich immer wieder, dass es so leicht ist, dass ich sage, ja, ich bin ja so beschäftigt, Sachen für Gott zu tun, dass ich manchmal fast vergesse, die Zeit mit ihm zu verbringen. Wahrscheinlich kennt ihr das alles nicht, ne? Nein. Naja, das ist gut. Aber das ist so leicht. Man ist manchmal so beschäftigt mit Dingen, die man für Gott machen möchte. Und Gott gibt uns ja auch einen Auftrag. Und es ist auch richtig, das zu tun. Aber manchmal, wenn ich in mein Leben gucke, es ist so leicht, dass ich so beschäftigt werde mit dem, was ich für ihn alles tun will. Und ich will es auch gut tun. Das ist ja auch richtig. Dass ich manchmal denke, oh, die Zeit mit ihm, also dass es darum geht, dass ich mit ihm Zeit verbringe, das ist das Erste, wozu er uns berufen hat. Und er möchte es nachher durch uns tun. Jesus sagt ja, ich will euch zu Menschenfischern machen. Gut, es geht recht schnell voran, die ersten Punkte, aber ja, wir schauen mal. Das Zweite, was ich von ihm lerne, ist, dass Nachfolge ist keine Garantie für ein leichtes Leben. Und ich finde, eigentlich wäre es schön, wenn es andersrum wäre. Wenn ich sage, Jesus sagt, folge mir nach und alles wird einfach laufen. Es wird einfach sein. Ich trage dich auf Händen. Du wirst nie Probleme haben. Ich wäre dabei. Aber erlebe ich nicht unbedingt so. Und da möchte ich mit euch eine Geschichte lesen. Das ist in Markus 6, die Verse 45 bis 51. Es heißt, und zugleich nötigte er, also Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Diese Geschichte steht ja auch in anderen Evangelien. Da kommt auch das mit dem Petrus, wo er sagt, hey, lass mich zu dir kommen. Aber hier ist das nicht erwähnt. Aber was mir hier aufgefallen ist in dieser Geschichte, wo ich manchmal dran rumkaue, ist, was als erster steht. Und zugleich nötigte er seine Jünger, ins Boot zu steigen. Die wollten das nicht. Also war nicht so, Jesus sagt, ach, ihr könnt ja schon mal rüberfahren. Es läuft schon. Und die Jünger sagen, okay, machen wir. Nee, Jesus hat sie genötigt. Er hat wirklich gesagt, ey Leute, fahrt mal rüber. Ich finde, es besteht also kein Zweifel, dass sie jetzt im Auftrag Jesu unterwegs waren. Und trotzdem landen sie mitten in einem Sturm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, wenn man so in Stürme hineinkommt, denkt man, oh, habe ich was falsch gemacht? Habe ich nicht auf Gott gehört? Warum ist das jetzt gekommen? Und solche Sachen. Das ist so leicht, Sachen an die Frage zu stellen und sagen, ey, was war das denn? Aber hier, die Jünger, die handeln definitiv auf die Anweisung von Jesus. Jesus sagt, nein, jetzt los. Meine Fantasie fängt da wieder an. Ihr kennt das mittlerweile. Ich stelle mir das vor, wie Jesus sagt, nein, jetzt, ja, so, vielleicht erst, ja, okay, Tag ist vorbei, ihr könnt schon mal rüberfahren. Ich bleibe hier. Und die sagen, nee, wir warten auf dich. Du kommst mit uns. Wir fahren nicht ohne dich. Und Jesus sagt, doch, es ist aber besser, fahrt ihr schon mal. Das ist gut, alles okay. Nein, aber wir wollen nicht. Wir wollen, dass du mit uns kommst. Und so dieses, das ist so eine Weile hin, dass Jesus irgendwann mal sagt, nein, jetzt ist Schluss. Leute, fahrt ruhig, ich regel das hier und alles andere später. Also die waren auf den ausdrücklichen Befehl von Jesus losgefahren. Und daran sehe ich, dass Nachfolge schützt nicht automatisch vor Stürmen. Und was ich manchmal, wenn ich diese Geschichte so richtig, wenn ich mich richtig mit dieser Geschichte beschäftige, kommen mir so manchmal einige Sachen. Zum Beispiel heißt es hier, das sah so aus, als wollte Jesus an ihnen vorbeigehen, als er kam. Das denke ich auch so, was machst du denn da? Gut, das ist mir jetzt gerade hier beim Lesen vorgefallen. Das ist nicht das, was ich jetzt sagen wollte. Aber es heißt in Vers 48, auch wenn Jesus sie jetzt alleine losgeschickt hat, als sie praktisch auf sich alleine gestellt waren, Jesus sah, dass sie Not litten. Es war nicht so, dass es ihm egal war, so dieses, ach, die werden das schon schaffen. Er hat's gesehen. Trotzdem dauert es ein bisschen, bis er kommt. Stunden kann ich nicht sagen, aber er hat's gesehen und es dauert noch ein paar Stunden, bis er endlich da war. Und das sind auch solche Sachen, wo ich manchmal denke, Jesus, wozu soll das gut sein? Ich weiß es nicht immer. Ich verstehe das auch nicht immer. Und ich glaube, irgendwann mal werde ich Gott einiges fragen. Warum denn so? Warum? Du siehst es und trotzdem machst du nicht sofort? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass er es macht, um uns zu ärgern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Er macht das nicht, weil er sagt, oh, kannst du ruhig ein bisschen aushalten. Er hat seine Pläne damit. Und er sieht das. Und in der Vorbereitung musste ich da auch einfach so an besonders an unsere iranischen Freunde denken, die jetzt bald Deutschland verlassen müssen. Und das ist traurig und wir finden das irgendwie schade und man versteht das vielleicht nicht, was ist los und warum so, geht das so. Und trotzdem wissen wir, dass Jesus dabei ist. Und das war für mich ein Punkt, was mir einfach wichtig geworden ist. Auch an euch, Jesus lässt euch auch da nicht alleine. Auch wenn ihr woanders hingehen müsst und auch wenn es andere sind, die das entscheiden, das ist nicht so, dass ihr euch das alles selber ausgesucht habt, aber Jesus sieht das und Jesus geht mit. Und Jesus ist definitiv größer als irgendeine Behörde in diesem Land, die irgendetwas entscheiden. Und ob wir das jetzt verstehen oder nicht, warum es so kommt, aber Jesus wird definitiv bei uns sein. Und das war mir in diesem Moment einfach auch sehr wichtig. Als Jesus dann endlich zu den Jüngern kommt, dann erkennen sie ihn gar nicht. Ist vielleicht auch kein Wunder, ich weiß nicht, ob ich ihn erkannt hätte. Aber ich frage mich manchmal, bin ich dann so mit meinem Problem beschäftigt, bin ich dann an dem Punkt, dass ich denke, okay, er hat mich alleine losgeschickt, da muss ich alleine durch. Erwarte ich, dass Gott mir dann irgendwann mal zu Hilfe kommt? Er will das tun. Er lässt uns nicht alleine, auch wenn es manchmal so sich so anfühlen kann, dass Jesus uns in etwas hineinschickt, wo es erstmal nur schwierig aussieht. Aber er sieht es und er ist definitiv dabei. Er kommt uns zu Hilfe. Das Dritte, was ich gedacht habe, ist Nachhilfe, sage ich schon. Nachfolge ist vielleicht manchmal auch Nachhilfe. Nachfolge beinhaltet auch Korrektur. Und da freut man sich drüber, ne? Das ist etwas, was man eigentlich nicht haben möchte. Aber ich finde es echt toll, wie ehrlich die Bibel mit solchen Sachen umgeht. Manchmal denke ich, der arme Petrus, der muss für einiges herhalten. Aber die Bibel berichtet einfach darüber, wie es ist. Steht Matthäus 16, ist die Geschichte unter anderem zu finden, wo man merkt, dass Petrus wirklich eine große Offenbarung von Gott bekommt. Und nur ein paar Verse später liegt er völlig daneben. Jesus fragt seine Jünger so, was sagen eigentlich Leute über mich? Was reden die Leute so? Was wird denn auch in der Stadt erzählt? Was kriegt ihr denn mit? Was hört ihr, wenn ihr ohne mich unterwegs seid? Was schnappt ihr denn so auf? Und die Jünger sagen, ja, einige sagen, Johannes ein Täufer. Oder man hört manchmal, dass die Leute behaupten, du wärst Elia. Ja, oder Jeremia wird man auch, nennt man auch manchmal, dass vielleicht bist du der Jeremia, der wiedergekommen bist. Ja, oder irgendeinen anderen von den Propheten. Und sagt Jesus, was sagt ihr denn? Was sagt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus, der zögert da nicht lange, sondern er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war so klar und deutlich, ja, da muss er nicht lange überlegen, er wusste es. Und Jesus sagt, du, das hast du nicht selber erkannt, das ist nicht von dir gekommen, das hat mein Vater dir offenbart. Und direkt danach fängt Jesus an zu erzählen, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Und Petrus, ich glaube, das ist ein Vers vielleicht dazwischen, geht Petrus hin und sagt ihm, Jesus, nein, so wird das nicht passieren. Du bist doch der Messias, du bist der Retter. Nein, du wirst nicht sterben, vergiss es. Nein, das finden wir einen anderen Weg, so ungefähr. So soll es nicht sein. Nein, so soll es nicht passieren. Und dann sagt Jesus, wo man echt schlucken muss, weiche von mir, Satan. Puh. Heftig, also wirklich heftig. Aber ich denke mal, auch wenn es heftige Worte war, hat Jesus den Petrus als Person damit nicht abgelehnt. Das, was er gerade so von sich gegeben hat, wo er gesagt hat, nein, Jesus, wir finden einen anderen Weg, das soll nicht so passieren. Da war etwas, wo Jesus ganz klar sagte, nein, Petrus, da liegst du definitiv falsch. Es wird so passieren. Aber Jesus sagt nicht, Petrus, oh, schade, wir waren so gut unterwegs, jetzt hast du es vermasselt, jetzt können wir nicht weiter. Er lehnt die Aussage ab, aber er lehnt nicht den Petrus ab. Oder eine andere Gelegenheit, als Jesus gefangen genommen wird später, was passiert? Irgendein Hitzkopf zückt ein Schwert. Und ich habe gedacht, drei Evangelien sagen nur, dass eine Person da war. Und einer sagt, ja, das war der Petrus. Die andere war vielleicht ein bisschen gnädig mit ihm, wollten ihn vielleicht nicht so schaustellen oder so an der Pranger stellen. Petrus sagt, nein, das soll so nicht geschehen. Und er will Jesus verteidigen. Und zack, zückt er sein Schwert, haut das Ohr ab. Und Jesus sagt einfach, steck dein Schwert weg. Nein, so machen wir das nicht. Wir haben noch ganz andere Wege und Möglichkeiten. Und mein Vater, wenn er wollte, dass es anders ist, er könnte hier Engel ohne Ende schicken. Petrus, das brauchst du nicht. Aber auch da sagt Jesus nicht, ach Petrus, hast du es denn nicht endlich begriffen? Ach, was soll ich mit dir bloß anfangen? Nein, auch wenn da Korrektur ist, finde ich es trotzdem, dass es immer in Liebe passiert. Und das merke ich bei mir auch. Man hat es nicht gerne, wenn irgendjemand einen zurechtweist. Und wenn irgendjemand sagt, das war nicht so gut, das mag ich nicht. Und ich mag es auch nicht ganz, wenn Gott mir das sagt. Aber ich merke, wenn Gott seinen Finger auf irgendetwas in mein Leben legt, wo er sagt, das ist jetzt nicht ganz in Ordnung, dass er es immer mit einer Liebe macht, weil er mich weiterführen will. Er macht es nicht so, um mich fertig zu machen, sondern er macht es, um mich voranzubringen. Und ich lerne es immer mehr und mehr, den Unterschied rauszuhören, wer ist derjenige, der mir korrigieren will, wenn es so im Inneren passiert. Ich merke, wenn Gott das macht, ist das liebevoll, es ist mit einer Perspektive verbunden, da gibt es Hoffnung. Wenn aber die andere Seite kommt sozusagen, wenn der Feind, der Ankläger kommt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr alle kein Problem mit ihm, aber ich merke manchmal, ach, ja, das hast du nicht geschafft, ach, da hättest du dich anders verhalten können. Und das kann manchmal solche Stimme kommen, die einen einfach nur niedermachen will und fertig machen will. Da denke ich, das ist nicht die Korrektur, die Gott uns gibt. Wenn Gott uns auf irgendetwas hinweist, wo wir daneben liegen, auch wenn die Aussagen krass sein können, wie bei Petrus, macht er es trotzdem auf eine liebevolle Art und Weise und er lehnt uns als Person niemals ab damit. So, und das Vierte und das, was mich am meisten beschäftigt hat bei Petrus, ist, dass Nachfolge lebt von der Gnade. Wir können uns wirklich vornehmen, alles richtig zu machen. Aber Leute, wir werden es nicht schaffen. Da können wir uns auf den Kopf stellen, aber ich glaube, wir werden das trotzdem einfach nicht hinbekommen. Wir brauchen Gottes Gnade, um ihm nachfolgen zu können. Und wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, es wird nur anstrengend und ein Krampf. Wir brauchen echt Gottes Gnade und Gottes Kraft. Ich lese jetzt die Verse aus Matthäus 26, die Verse 30 bis 35. Ich lese es einmal aus der Neue Genfer Übersetzung. Da heißt es, nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Haben wir auch unsere Sachen, wo wir manchmal sagen, Jesus, das werde ich niemals machen, niemals. Und irgendwann mal landet man dann in einer Situation und bevor man das vielleicht selber so richtig wahrnimmt und selber merkt, ist das doch passiert. Also da können wir uns mit Petrus doch gleichstellen. Ich denke, wir wissen alle, wie es mit Petrus weiterging. Es hat wirklich nicht viele Stunden gedauert, bevor er Jesus verleugnet hatte. Und als der Hahn dann kräht, dann wird es ihm bewusst. Und er geht da raus und er weint bitterlich und er denkt, ach, ich wollte es doch nicht. Ich glaube, dass Petrus das wirklich, wirklich, wirklich hundertprozentig ernst gemeint hat, als er zu Jesus sagte, du, egal was kommt, ich werde zu dir stehen. Ich halte zu dir. Ich glaube, er war selber davon überzeugt, dass er das wirklich so machen wollte. Aber auch in so einer Situation gibt Gott ihm nicht auf. Ich denke, dass Petrus da wahrscheinlich 1-2 sehr dunkle Tage verbracht hat, wo er selber sich angeklagt hat und gedacht, oh, wie konnte ich nur? Wie soll das jetzt gehen? Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles aus. Aber als die Frauen nach dem Sabbat zum Grab gehen, um den Leichnam zu salben, da begegnet ihnen ein Engel mit den Worten, dass Jesus auferstanden ist. Und in Markus 16, Vers 7 heißt es, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und es gibt eine, in Schweden haben wir nicht ganz so viele verschiedene Bibelübersetzungen wie hier, so hier gibt es ja Hülle und Fülle von Übersetzungen. Als ich aufgewachsen bin, gab es einmal, und das war die Übersetzung 1917. Ne, Katharina, 1917 ist das, ne? Genau. Und das war die Übersetzung, also anderes hatte man nicht. Und in dieser Übersetzung steht das, geht hin, sagt es seinen Jüngern und sagt es besonders dem Petrus. Und ich weiß nicht, diesen Begriff sagt es besonders dem Petrus, der ist in mir so tief drin, ich musste erstmal alles an Bibeln rausholen, was ich nur zu Hause habe und habe festgestellt, in dieser schwedischen Übersetzung, diese alte schwedische Übersetzung, wo einige meinen ja, das ist auch die einzige richtige Übersetzung, die es in Schweden gibt. Ja, du, das, ich sag's euch, da ist manchmal als 82 eine neue Übersetzung rauskam. Das war schon, das war grenzwertig. Für einige, die haben jahrelang gesagt, nee, die lese ich nicht. Gut, jedenfalls, aber diesen Begriff sagt besonders Petrus. Der war auch am Mittwochabend, als die Szene da so ein bisschen dargestellt wurde bei Adonia, der war mir sofort im Kopf. Jesus sagt, sag's besonders ihm. Er braucht das jetzt ganz besonders. Er war nicht, Jesus sagt, ja, wieder nicht. Ach, ich kann mit dir nichts anfangen. Sondern er sagt, besonders, besonders du brauchst einen Gruß von mir und dir will ich das geben. Und da merken wir einfach, Gott ist ein Gott der Gnade. Und ich glaube, dass wir auch herausgefordert sind, miteinander gnädig zu sein. Es ist gut, dass wir Gottes Gnade kennenlernen, dass wir das aufnehmen und wissen, er verdammt uns nicht. Aber wir sind auch herausgefordert, miteinander gnädig zu sein. Und da habe ich drüber nachgedacht, Gnade zu haben oder zu vergeben, das heißt nicht einfach Schwamm drüber, ach, wir vergessen das, ach, ist nicht so schlimm und weg damit. Ich habe da vor einiger Zeit habe ich so eine Situation gehabt, wo ich gemerkt habe, mir ging es da nicht so besonders gut. Ich war stinkig, ich war verletzt, ich war sauer, ich war alles Mögliche. Und irgendwann mal so, ja gut, als Christ weißt du solltest vergeben. Ja klar, wer hat das denn schon mal nicht gehört, ne? Aber irgendwie war so, nee. Und in dieser Situation irgendwann aus heiterem Himmel, anders kann ich es nicht beschreiben, sagt Gott zu mir, wie sieht's mit Vergebung aus? Wisst ihr, was ich ihm geantwortet habe? Spinnst du? Das war echt meine Reaktion auf seine Frage. Er kam so ganz, ganz, ganz leise, ganz sanft und sagte so, wie sieht's denn eigentlich mit Vergebung aus? Und ich war echt so dieses, das ist jetzt nicht dein Ernst, du spinnst doch. Ich wollte es nicht. Ich habe gedacht, Meine nächste Reaktion war, das ist unfair. So denkt ihr nicht, ne? Aber ich fand also dieses, ja, ja klar, als Christ, ich muss ja vergeben. Der andere kann machen, was er will und ich muss es ja eher vergeben. Also Schwamm drüber und der andere kann machen, was er will mit mir. Ja, und ich bin die Dumme, weil ich muss halt sehen, wie ich damit klarkomme. Und irgendwann mal sagte Gott dann zu mir, du überlass es doch einfach mir. Dann habe ich verstanden, zu vergeben, das heißt nicht unbedingt, dass ich das gutheiße oder einfach sage, ist doch egal, was passiert ist, sondern dass ich Gott erlaube, ja, kümmere du dich drum. Ich finde es jetzt nicht gut, wie es gerade ist, aber als Jesus oder Gott mir dann so sagte, könntest du es mir überlassen? Ja, habe ich gesagt, ja gut, wir können ja wenigstens drüber reden. Also ich bin manchmal ein Sturkopf, glaubt ihr natürlich nicht, ne? Aber ich sage, nein, ich will das nicht. Warum? Warum soll ich das immer machen? Das ist unfair. Aber Gott, und das ist auch für mich so ein ganz praktisches Beispiel, wie Gott einfach sagt, wenn Gott mich korrigiert, wenn Gott sagt, was richtig ist. Ich meine, dass man vergeben soll, das habe ich gelernt, seitdem ich klein bin. Und ich weiß es, ja, als Christ hast du es zu vergeben. Aber in dem Moment war das einfach so, das war eine Pflicht, was ich eigentlich hätte erfüllen sollen. Aber wo ich sagte, nee, will ich nicht. Ich will das einfach nicht. Aber als Gott dann kommt und sagt, du, wie sieht's aus? Können wir mal drüber reden? Da habe ich gemerkt, okay, Gott macht das nicht, um mich zu ärgern. Das ist nicht, weil ich es muss, weil es eine Pflicht ist, weil Gott was das Beste für mich hat. Und Gott will mich freisetzen damit. Und da habe ich gemerkt, okay, vergeben heißt nicht einfach, oh, egal, war nix. Habe ich mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt und festgestellt, auch Bücher gelesen, drüber nachgedacht, dass vergeben kann ich erst nur dann, wenn ich auch die Schuld benennen kann. Also Gnade ist nicht so die billige Gnade, ach egal, alles, Gott vergibt sowieso alles. Nein, Gott möchte schon, dass wir unsere Schuld eingestehen, dass wir auch sagen, was falsch ist, dass wir Schuld beim Namen benennen. Und dann kann seine Vergebung da hineinkommen. Ja, und so denke ich, dass wir es lernen müssen, gnädig zu sein. Gott ist gnädig zu uns. Wir können es lernen, gnädig miteinander zu sein. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir gnädig mit uns selber sind. Es ist so leicht, dass wenn ich Fehler gemacht habe, dass ich hingehe und sage, ach, ich bin so schlecht. Ich krieg's doch nie auf die Reihe. Ach, das geht doch nicht. Aber wenn Gott, der so groß ist und wirklich sieht, was wir getan haben, wirklich alles mitbekommt, wenn Gott in der Lage ist, uns zu vergeben und uns gnädig zu sein, wie viel mehr? Also sollten wir dann nicht lernen, auch selber mit uns gnädig zu sein? Ich glaube, Petrus hat es verstanden. In seinem Brief spricht er später davon, dass er sagt einmal, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Oder er beschreibt Gott, ein Gott aller Gnade. Er hat wirklich verstanden, Gott ist ein Gott der Gnade. Und in 2. Petrus 3, Vers 18 gibt er für mich eine gute Zusammenfassung, worum es in der Nachfolge geht. Da sagt er, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ich glaube, dass wir da nie oben ankommen und sagen, oh, ich habe alles an Gnade gelernt, ich brauche nichts mehr. Nein, es gibt immer noch Luft nach oben. Wachst dagegen in der Gnade und in der Kenntnis unseres Retters Jesus Christus. Ja, und da kann ich nur sagen, da habe ich einen Bedarf nach. Einfach so, dass Gott mit seiner Gnade so viel, viel mehr einfach da ist. Und viel mehr von seiner Kraft. Ja, und ich möchte am Ende jetzt beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in erster Linie zu dir rufst. Und du möchtest mit uns in Beziehung treten. Danke, dass wir nicht in erster Linie Arbeiter oder irgendwelche Aufgaben nur für dich erledigen sollen, sondern du willst Beziehung zu uns haben. Danke, dass du zu uns kommst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer da bist. Ob das Leben leicht ist oder ob es Stürme gibt, so bist du da und du lässt uns einfach nie alleine. Auch wenn wir uns manchmal so fühlen, dass wir auch nicht verstehen, was um uns herum passiert. Du bist da, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns echt nicht alleine lässt und sagen, sieh so, wie du alleine klarkommst, sondern du bist mit uns. Und Herr, wenn du uns korrigierst und dein Finger an Punkte legt, wo wir nicht richtig unterwegs sind, danke, dass du das echt in Liebe tust. Und du tust das nicht, um uns fertig zu machen, sondern du tust es, um uns voranzuführen. Und ich danke dir wirklich für deine Gnade. Danke, dass du es immer wieder schaffst, gnädig mit uns zu sein. Und Herr, das übersteigt manchmal echt meinen Verstand, weil ich manchmal auch so denke, oh, ich bin so schlecht, ich kann das doch nicht. Und wie. Aber du bist groß, Herr, und du bist gnädig. Und hilf uns, dass wir miteinander gnädig sein können und auch mit uns selber, dass deine Gnade wirklich in uns wirksam ist. Und danke, dass du dein Werk in uns tust, Herr. Amen.